Ja, guten Morgen zur zweiten Runde hier im Hörsaal 4. Ich freue mich besonders, dass Andreas uns heute was zum besseren Kartografieren und besseren Darstellen erzählt. In der Archäologie sagen wir putzen unser Planum und arbeiten einen Tag für ein Foto. Und das ist ja nichts anderes. Wir erstellen Karten. Wir wollen, dass Leute unsere Karten verstehen und schön finden. Und dann würde ich es quasi übergeben. Eine Bitte, Fragen über die QR-Codes. Andreas zeigt verschiedene Beispiele und wir haben gesagt, wir machen nach jedem Beispiel eine kleine Fragerunde. Das ist einfacher, dann könnt ihr direkt auf dieses Beispiel fragen und wir müssen es am Ende nicht bündeln und nochmal komplett durch die ganze Präsentation gehen. Ne? Gut, dann würde ich sagen, los geht's.
Ich darf mich vielleicht ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas Neumann. Ich habe zwei Funktionen hier im Rahmen des FOSGIS. Einerseits bin ich Kartograf. Ich habe an der Uni Wien und ETH Zürich studiert und arbeite im Moment an der ETH Zürich als Projektleiter Atlas der Schweiz. Das ist ein Nationalatlas. Das ist ein interaktiver Atlas, kein gedruckter Atlas. Und mein anderer Hut, den ich auch aufhabe heute, ist, ich bin auch im QGIS Vorstand und mache dort die Finanzen. Also wenn irgendjemand gerne Fördermitglied werden will, kann man sich gerne an mich wenden. Gut, heute möchte ich ein paar Beispiele zeigen. Es sind Demos, ähnlich wie bei Matthias oder bei Klaas. Darf ich vielleicht fragen, wer von euch war bei Matthias Göbe im Vortrag? Also ungefähr die Hälfte, oder? Ja. Und bei Klaas Leiner für die Label? Auch etliche. Also da gibt es eine große Überlappung. Ich werde auch schauen, dass ich nicht die gleichen Sachen zeige. Ich werde mich hinsetzen, das ist leichter für mich. Das erste Beispiel, das ich zeigen will, geht um Diagramme. Hat jemand von euch schon probiert, eine Bevölkerungspyramide oder Alterspyramide zu machen in QGIS? Da ist nämlich bisher immer das Problem gewesen, dass man eigentlich ein Histogramm, das geht nur in eine Richtung, und bei Bevölkerungsdiagrammen oder Alterspyramiden braucht man ja Diagramme, die in beide Richtungen nach links und rechts gehen. Und da gibt es jetzt ein relativ neues Feature in QGIS ab 3.40, glaube ich, dass man Diagramme, dass man zwei oder mehrere Diagramme aufs gleiche Feature setzen kann, also an Punkte oder Polygone, und dann jeweils die Ausrichtung des Diagrammes festlegen kann. Ganze läuft unter dem Begriff Stacked Diagramm oder verschachtelte Diagramme. Ja. Also wenn man hier, ich mache jetzt mal das Layer Styling Panel auf und hier in das, sieht man hier, kann man wählen das übliche Pie Chart, Text Chart, Histogramme, Stacked Bars, und neu ist dieser Eintrag Stacked Diagramm. Und da kann man zum Beispiel ein Histogramm oder ein Pie-Chart kombinieren oder in meinem Fall eben zwei Histogramme, und jedes hat eine Orientierung left-right oder nach top, also nach oben oder unten. Also das ist wie, der Dialog ist hier hierarchisch, also ich kann da jetzt in eins reinklicken, doppelklicken, und dann bin ich in den Einstellungen hier zum Beispiel des linken Diagrammes, das sind die Prozentanteile von weiblichen Bevölkerungsstufen sind immer 10 Jahresschritte. Und da kann ich jetzt hier die üblichen Diagrammeinstellungen festlegen, wie ihr sie wahrscheinlich schon kennt von den QGIS-Diagrammen. Also ich muss alle meine zugehörigen Datenspalten hier hinüber ziehen, die Farben festlegen. Das muss man leider in dem Dialog einzeln machen für jede Klasse. Ich kann jetzt nicht selektieren und wie in den kategorisierten Dialog, wo man es für viele gleichzeitig setzen kann, geht es in dem Dialog leider nicht. Und wichtig ist hier dann in diesem Tab die Orientierung, in welche Richtung die Histogramme zeigen sollen. Und zwischen den Diagrammen könnte man auch Abstände, so Spacing definieren. Die sind jetzt bei mir auf 0 gesetzt, macht das Sinn. Bei so Alterspyramiden wie hier arbeite ich mit relativen Zahlen, also mit Prozentwerten der Gesamtbevölkerung. Weil wenn ich absolute Zahlen verwenden würde, könnt ihr euch vorstellen, dass Liechtenstein nicht mehr sichtbar ist im Vergleich zu Deutschland von der Bevölkerung. Da wäre alles komplett kondensiert oder würde man nichts sehen bei Liechtenstein oder auch bei der Schweiz im Vergleich zu Deutschland. Ja. Man sieht ja schön, dass viele Länder halt ein altes Problem haben, insbesondere Italien, auch Deutschland, recht, Schweiz natürlich auch. Das einzige Land, das ich gefunden habe, das noch eine Pyramidenform hat, ist der Kosovo. Ja. Was auch immer die Gründe da sind. Ja. Oder ob die Daten noch so gut sind, ist dann auch nicht die Frage in gewissen Ländern. Ja. So viel zu Alterspyramiden. Was man hier noch, vielleicht noch sehen kann, ist, man kann auch gibt es ein Problem mit dem Mikrofon, oder? Wenn ich ja so ein Rauschen. Ja. Ja. Zeicheneffekte hier, die Draw-Effekte, und da kann man auch zum Beispiel einen Drop-Shadow definieren, das seht ihr jetzt in dem Beispiel. Und wenn man das Point-Feature gleichzeitig labelt, muss man entsprechend ein Offset machen vom Label, damit das nicht kollidiert mit dem Diagramm. Oder? Ja. Also das ist die Drop-Shadow-Definition, da kann man die Farbe vom Schatten und dem Versatz und diese Dinge einstellen. Ein anderes Beispiel hier sind die...
Andreas, nochmal, ganz ja. kurz, es kommt gerade eine Frage aus dem Chat, ja. ob du die Schriftgröße ein bisschen größer stellen könntest. Man sieht es wohl sehr schlecht.
Ja, das ist das.
Aber es ist ja auch hinter als Video da wahrscheinlich und dann kann man da auch noch reinschauen.
Wenn ich das mache, dann habe ich Probleme auf den Dialogen, dass die nicht mehr alles anzeigen. Also ich kann es versuchen. Generell. Bei dem Font ist das, gell? Muss ich. Mache ich hier mal auf 11 oder so. Muss ich auch das Cookies neu starten, gell? Ich sage. Die Icons sind eh schon relativ groß, finde ich. Vielleicht kann man die noch. Das sind die dann, gell? 24 auf 32 setzen. Jetzt mache ich das Cookies mal schnell zu. Es ist etwas besser, oder? Wenn ich noch mehr hochstelle, dann habe ich echt Probleme in den Dialogen. So. Genau, in diesem Fall habe ich zwei Piecharts nebeneinander gestellt. Die sind, vergleicht die Alterssektoren hier. Also das ist die quasi der große Sektor ist die arbeitende Bevölkerung zwischen 15 und 65. Der erste Sektor ist bis 15 Jahre und der dritte Sektor sind so die pensionierten Klasse über 65. Und da sieht man auch gewisse Unterschiede bei den Geschlechtern hier zum Beispiel in Deutschland, dass jetzt muss ich nochmal schauen, ob es so stimmt. Ich glaube, der erste Sektor ist, glaube ich, die Pensionierten und der letzte Sektor sind die Kinder. Drum ist eigentlich bei den Frauen hat es mehr Pensionierte als bei den Männern, weil ich glaube, die Männer irgendwie weniger alt werden im Schnitt immer noch. Ja. Also es ist ein Beispiel, wie man auch zwei Pie-Charts nebeneinander stellen kann. Was noch geplant ist, ist, dass man halbe Pie-Charts machen kann, die trotzdem 100% sind. Das geht noch nicht. Also das wird erst noch entwickelt. Da ist die Idee, dass man bei Pie-Charts so einen Start- und Endwinkel definieren kann. Dann kann man auch Vierteldiagramme machen, die 100% geben oder eben halbe oder ein Drittel oder so. Ja. Auch hier wird ein Schatten hinterlegt. Ja, und dann frage ich gleich, gibt es Fragen zu den Diagrammen? Gerade oder online auch
nicht? Online haben wir keine und hier im Saal sich auch keine, dann machen wir einfach weiter.
Gut. Dann das nächste Beispiel, das ich zeige, ist, da geht es um lineare Referenzierung, da gibt es einen neuen Renderer in Kugis. Das ist eben ein bisschen ein Twitter-Symboltyp, weil der läuft eigentlich unter Render und nicht unter Beschriftung, ist aber trotzdem Teil der Label-Engine, oder? Ja, also man findet den nicht hier unter Beschriftung, sondern in der Symbologie. Und wenn man hier auf den... Es gibt so einen neuen Linientyp, der heißt eben lineare Referenzierung. Also ich habe so eine Autobahn, die so aus mehreren Symbolen generiert ist, also eine dicke schwarze, eine dünnere gelbe und eine dünnere schwarze. Und dann gibt es eben diesen lineare Referenzierungstyp hier. Da kann man das Intervall definieren. Ich kann zum Beispiel sagen, alle 2000 Meter oder dann hat es alle 2 Kilometer eine Beschriftung. Man kann hier unter Number Format wählen. Ich habe jetzt hier eine Expression verwendet, weil wenn ich das nicht mache, zeigt er mir die Meter und dann sind dann recht lange Zahlen oder nicht die Kilometer, sondern die Meter. Oder da habe ich hier den Wert durch 1000 dividiert. Man könnte hier auch zum Beispiel Fractions, das sind Prozent der entlang der Linie, könnte man labeln. Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was da vielleicht noch interessant ist, eben ist Teil der Label Engine, das heißt, es verdrängt zum Teil auf die andere Seite, wenn jetzt ein anderes Textlabel im Platz braucht. Oder es schaut auch, dass es hier keine Überlappung gibt mit den anderen Beschriftungen, die auf den gleichen Features oder auch in anderen Ebenen sind. Was gibt es da noch zum Sagen dazu? Genau, Label Offset kann man definieren natürlich. Interessant ist noch, hier bei der, was genau gelabelt wird, kann man wählen, dass die Z-Werte, das würde dann einfach zu jedem Stützpunkt den Z-Wert beschriften. Das ist eigentlich streng genommen keine lineare Referenzierung, aber dann in meinem Fall die kartesische 2D-Distanz oder man kann den M-Wert wählen. Meine Daten haben leider keine M-Werte und ich habe ziemlich gesucht, fast alle Daten von Netzen haben keine M-Werte aus irgendwelchen Gründen. Oder kennt jemand eine gute Quelle für M-Werte? Ich würde es gerne mal testen, aber nicht mal das Astra, das ist das zuständige Bundesamt, das eigentlich mit M-Werten arbeitet in der Schweiz, publiziert die M-Werte. Das ist irgendwie anscheinend streng geheim. Da, genau, alle diese Netze, Gewässer, Eisenbahnen, Straßen. Weil das Problem ist, wenn eine Linie gestückelt ist, fängt ja das Kartesische immer wieder bei Null an, aber es ist ja meistens eine Fortsetzung gegenüber dem vorherigen Segment, oder? Und wenn man die M-Werte definiert, dann werden die entsprechend berücksichtigt, oder? Werden die, ja. Außerdem können die M-Werte auch zum Kalibrieren verwendet werden. Kann man an gewissen Stellen der Linie sagen, jetzt ist die Kilometrierung genau so, falls die Geometrie nicht ganz exakt ist. Ja. Vielleicht noch dieses grüne Schild hier, wie wurde das gemacht, kann ich auch noch kurz zeigen. Das läuft jetzt wieder unter Beschriftung. Das ist hier Teil der regelbasierten Beschriftung. Es gibt hier die Möglichkeit, einen Hintergrund-Shape zu setzen. Das kann ein Rechteck, ein Quadrat, eine Ellipse, ein Kreis sein oder auch ein SVG-Symbol. SVG ist wichtig für diese amerikanischen Schildbeschriftungen, die man so kennt von den Straßenkarten in den USA. Für uns reichen meistens die Rectangles oder die Kreise. kann man die Hintergrundfarbe definieren. Entsprechend muss man natürlich die Schriftfarbe auf weiß setzen, wenn es ein dunkler Hintergrund ist. Ja. Und sonst gibt es halt die üblichen Beschriftungseinstellungen, dass ich wählen muss, was beschriftet wird und so weiter. Gibt es zur linearen Referenzierung gerade noch Fragen?
Wir hätten auf jeden Fall online zwei. Einmal kann die Beschriftung gedreht werden. Das heißt, wenn du diese Referenzierungsbeschriftung einfügst, kann man die Zahlen drehen oder richten die sich automatisch immer an der Linie aus?
Puh, können wir mal schauen. Ich habe es auch noch nicht so viel verwendet, muss ich sagen, aber ich.
Weil die zweite
hier, Frage. Hier ist das Rotieren, dass es der Linie folgt, oder? Das kann man so ein- und ausschalten. Ob man die Rotierungen besteuern kann. Aber was noch richtig ist, dieses Average Angle over Millimeters, das heißt, dass es eine Glättung macht der Kurve innerhalb von 4 Millimetern, damit das nicht zu stark variiert, diese Orientierung der Labels, oder? Ja. Aber ob er einzelne auch drehen kann, also dass man quasi alle relativ schräg stellt, oder ist das
also die Frage ist, kann die Beschriftung noch gedreht werden? Ich denke mal, das hängt damit zusammen, oder ob man die einfach um 90 Grad drehen kann, dass sie quasi längs zur Linie sind und nicht quer. Weil dann darauf basiert dann die zweite Frage, die du auch schon angesprochen hast, richtet sich die Beschriftung nach der Linienrichtung? Oder ob das beides...
Also natürlich die Referenzierung läuft vom Start zum Ende der Linie. Insofern ist die Linienrichtung relevant. Das ist so natürlich, ja. Aber ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet.
Ja, ich glaube schon. Also dann ist ja ganz klar, dass man sich ausrichtet. Wie gesagt, und das andere, ob die Beschriftung einfach gedreht
kann ich jetzt... Weiß es sonst jemand im Saal? Ja.
Dann lassen wir es erstmal offen. Und gibt es noch Fragen im Saal? Nein, dann fahr doch bitte fort.
Gut. Das dritte Beispiel, das ich zeigen will, ist eine Eisenbahnkarte, an der ich arbeite. Ja. Das lädt noch ein WMS, darum ist es irgendwie nicht so schnell. Gut. Was hier vielleicht spannend ist, dass man Symbole mit... Das Eisenbahnnetz hat ein Eröffnungsdatum und ein Schließungsdatum, wenn Linien geschlossen werden, und auch ein Elektrifizierungsdatum. Und ich habe hier... Die Layer entsprechend konfiguriert. Man sieht das an diesem Icon hier, dieses Uhr-Icon, dass da eine Zeitkomponente dranhängt. Und man sieht das in den Layer-Eigenschaften unter Temporal hier. Kann man das Dynamic Temporal Control machen, wann ein Objekt erscheint oder wieder verschwindet, oder? Da gibt es hier Möglichkeiten, fixe Zeitrange, ein fixes Feld oder separate Felder für quasi Geburts- und Sterbedatum. Es gibt auch Redraw Layer Only, da könnte man dann noch eine Expression setzen, die über die Zeit irgendwelche Werte verändert oder so. Ja. Und dann kann man hier definieren, welche Felder das Start- und das Endfeld definieren. Und zusätzlich kann man in den Symbolisierungseigenschaften, gibt es eine Variable, irgendwie MapTime oder irgend so, ich weiß jetzt, müssen nachschauen, wie sie exakt heißt, gibt es diverse Variablen im Zusammenhang mit der Zeitleiste. Und dann kann man zum Beispiel Farben definieren, ob sie vor oder nach einem bestimmten Schwellwert sind, diese Dinge. Ich muss jetzt hier mal den Temporal Control hervorholen. Das ist hier unter den Panels. Unter View. Panels Temporal Controller. Genau. Und das gibt so eine Start- und End-Range und man kann hier die Zeitschritte definieren, wie viele Monate jetzt ein Schritt bedeutet. Oder Und dann kann man hier entlang der Zeitleiste sich bewegen. Und dann sieht man hier, wenn es von schwarz auf rot wechselt, da wurden die Strecken elektrifiziert. Oder da unten links, hier sieht man die Jahreszahl und die Monate. Ja. Dann sieht man wieder die Linien kommen oder wieder gehen. Da. Was da vielleicht auch noch interessant sind so Symbole von Brücken, dass man auch die drunterliegenden Brücken so abmaskiert. Das geht jetzt im Moment nur durch weiße, stärkere Linien. Da gibt es noch keine Maskenfunktion dafür, wie es das bei den Beschriftungen gibt oder bei den, Und da ist es insbesondere bei Doppellinien, Brücken an Doppellinien, muss da mal eine suchen, da hier. Da ist es auch wichtig, dass es der Brückenkopf nur, also nicht auf beide Seiten der Linie gezeichnet wird, sondern nur auf die äußere Seite jeweils. Und dort ist, da habe ich jetzt getrickst mit Attributen, die Sichtbarkeit von Symbolen definieren. Und wenn das Attribut sagt, das ist nur nach links sichtbar oder nur nach rechts, dann tut es die entsprechend ein- und ausblenden. Oder? Interessant ist hier auch noch die Beschriftung. Eine der beiden Achsen ist immer eine Hauptachse in den Attributen definiert. Und wenn jetzt die Hauptachse hier die untere ist, dann sollte es nicht die Beschriftung über die obere Achse laufen oder umgekehrt. Oder? Und da gibt es so sogenannte Label Rules in den Label Rules, also verschachtelte Rules, wo man einstellen kann, ob Objekte mit Features überlappen dürfen oder nicht oder ob sie verdrängen sollen. Ja. Das kann ich auch nochmal zeigen, hier bei den Eisenbahnstrecken in die Labels. Hier habe ich meinen Rule-Based Renderer, den kennt wahrscheinlich alle für Hauptachsen, Kunstbauten. Kunstbauten sind so Tunnels und Brücken, die auch beschriftet werden. Und hier dieser neue, relativ neue Knopf hier ist Configure Project Label Rules und dann kann ich hier definieren, Prevent Labels, Overlapping Features, wenn ich da reingehe, kann ich sagen, von welchem Layer das mit dem anderen nicht überlappen soll. Oder hier Push Labels away from Features, dass es mindestens ein 0,1 wegpusht. Und wenn das nicht geht, platziert er das Label nicht da. Und man kann für diese Dinge auch Gewichte setzen. Also die sind nicht sakrosankt 0,1, sondern wenn es möglich ist, wird es eingehalten. Wenn es halt nicht möglich ist, wird das auch mal verletzt. Oder, ja. Oder auch bei den Beschriftungen der Bahnhöfe hier. Habe ich auch diese Label Rules verwendet, damit die nicht über die Eisen, also die beschriften hier eigentlich die Punktobjekte, aber da gibt es eine Label Rule, damit es nicht möglichst nicht über die Linien der Eisenbahnstrecken drüber läuft, oder? Also wenn man hier in die Beschriftung der Bahnhöfe geht, hat es auch wieder diese Label Rules definiert, oder? Wenn ich die wegnehme, dann kümmert er sich nicht mehr um die Eisenbahnstrecken, dass er die vermeidet beim Label Placement. Ja. Da vielleicht auch noch interessant, Zahnradstrecken. Das wird auch über Attribute gesteuert, das ist dann entsprechend mit Offset noch dazu, die hat dann ein Linien-Offset, wenn das Attribut Zahnrad gesetzt ist, dann zeichnet er dieses zusätzliche Symbol, dass eine Zahnradstrecke ist. Oder auch Tunnelbeschriftungen sieht man hier. Die Tunnel, die haben so ein Tunnelportal-Symbol, das geht über Markerlinien. Da ist halt wichtig, dass man bei Tunnels, die komplexer sind, die auch noch Weichen drin haben oder gestückelt sind, dass man auch dort wieder ein Attribut hat, das kontrolliert, ob das Tunnelportal gezeichnet werden soll, am Beginn oder am Ende oder gar nicht. Oder, ja. 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 Gibt es gerade dazu Fragen zu dieser Eisenbahnkarte?
Ja, zwei Stück. Einmal, wo die Datengrundlage der Eisenbahnkarte herkommt.
Swiss-Topo.
Ja. Okay. Und dann, ob du eine Regel als Beispiel genauer erklären könntest von denen, die du vorstellst. Kommt hier vielleicht aus dem Raum die Frage auch, wer hat sie gestellt, dass man vielleicht auf genau auf die Regel, das Mikro kommt von links?
Genau, sehr spannend. Es wurde gerade schon ein bisschen beantwortet, aber jetzt die Frage mit diesem quasi Lebenszyklus der Bahnstrecken, also von bis, ist es quasi auch der Datensatz von der Schweiz oder wurden die selber zusammengetragen, jetzt die Jahreszahlen von wann bis wann die Strecke?
Das ist Handarbeit, ja.
Okay, gut, weil das wäre natürlich für OSM oder für Wikidata oder irgendwo auch dann spannend, aber ja.
Ja, ja. Na, die Daten werden auch geteilt, wenn ich fertig bin mit dem Attributieren.
Super, aber das sieht richtig gut aus.
Ja. Also ich kann sagen, Swiss-Topo hat die exakten Geometrien, das sind nicht die Gleise, sondern die Mittelachse der Gleise sozusagen. Und es hat dann Attribute wie Zahnradstrecke, also bauliche Attribute sind dran, ob es Tunnel ist oder Kunstbauten und so weiter. Aber ich ergänze jetzt zum Beispiel noch Namen oder eben die Jahreszahlen oder auch bei bedeutenden Tunnels und Brücken auch die Webseiten zum Zusatzinformationen und so weiter.
Ja. Niklas? Nee?
Also, ich kann vielleicht den Dialog schnell zeigen von den Attributen. Nein, das ist nicht gut. Ich habe einen Dialog. Ich glaube, das falsche Projekt, das hat die Gestaltung des Dialoges nicht drin, aber es hat recht viele Attribute, auch wie Stromsystem und Streckenlänge und welche Züge auf den Gleisen fahren und so weiter. Man sieht ja hier da die Regionalbahn 70, das sind auch Daten, die ich ergänze aus dem Fahrplan. Oder ja. Dass da in EC und in Interregio und Regionalexpress fahrt und so. Ist eine ziemliche Monsteraufgabe, muss ich sagen. Aber zum Glück ist die Schweiz nicht so groß wie Deutschland.
Noch weitere Fragen? Sonst würden wir zum nächsten Beispiel springen.
Ja. Gut, das letzte Beispiel, das ich bringe, ist von Swiss-Topo wieder. Also ich muss sagen, es ist wirklich super, wie das funktioniert mit Open Data in der Schweiz. Eigentlich alle Swiss-Topo-Daten, alle Ortofotos, alle Geologiekarten, aber das ist das falsche Projekt. Alle Topografie, alle LIDAR, also wirklich alles, was Swiss-Topo produziert, ist Open Data. Oder? Und auch die allermeisten Kantone, ich würde sagen 80% der Kantone, also sind die Provinzen in der Schweiz, dort auch alles Open Data publizieren. Und das ist eigentlich wunderbar für uns als Geoinformatiker oder als Kartografen. Ja. Ich zeige jetzt hier einen Datensatz, den Swiss-Topo publiziert aus der Kartenproduktion. Der heißt Swiss Web Vector 25. Den gibt es für alle die Maßstäbe, also für 25, 50, 100, 200.000. Und das ist ein Datensatz, der eigentlich spezifisch aus der Kartenproduktion kommt. Also Swiss-Topo hat hier auch grafische Attribute hinterlegt, nicht nur Objektklassen, sondern auch grafische Attribute, wie breit ist eine Straße, und zwar in Millimeter und in Meter, also wie viel draußen wirklich breit ist und wie dick es in der Karte in dem Maßstab in Millimeter dargestellt werden soll. Auch sämtliche Beschriftungsdaten. Die Schattierung wird geliefert als Rasterlayer und die Felszeichnung wird geliefert als Rasterlayer und auch die Gletscherbruchdarstellung im Gebirge kann man hier schnell zeigen. Da hat's noch. Aber es ist immer per Kartenblatt, also es ist immer eigentlich kein kontinuierlicher Datensatz über die ganze Schweiz, sondern es ist, weil das kommt aus der Kartenproduktion, darum ist es immer per Kartenblatt. Und das, am Kartenrand ist es nicht geklippt, sondern es franzt einfach so aus, wie man hier sieht an den Höhenlinien. Ja, ich werde auch hier wieder auf die interessanteren Sachen eingehen. Ich tue mal das hier noch weg. Was ihr ja wahrscheinlich bei Matthias schon gesehen habt, ist bei den Straßen, dass man mit diesen Symbolebenen arbeiten muss. Und das ist natürlich hier nochmal viel komplexer als das, was Matthias gestern gezeigt hat. Ich mache mal die Situation ist ja auch so, dass sich Straßen und Eisenbahnen gegenseitig über- und unterlappen, oder? Also es gibt Brücken über Eisenbahnen, aber auch Eisenbahnbrücken über Straßen, und darum muss man einen der beiden Layer eigentlich aufbrechen. Weil Cookies kennt kein Konzept, dass man die Zeichenreihenfolge definieren kann über Layergrenzen hinweg. Das geht nur innerhalb des Layers. Darum gibt es jetzt hier eine, die Layernamen sind nicht sehr schön, das ist so ein bisschen schnell hingerotzt, das Projekt. Es hat hier Eisenbahnstufe 0 und 1 und es hat Straßen oben und unten. Und dann hat es jeweils Filter drauf. Fistopo liefert die Stufen mit, also die Zeichnungsstufen. Und dann kann man hier sagen, im unteren Layer alles, was, also es geht von -3 bis +3 oder 4 von den Stufen. Und die unteren sind alles kleiner gleich 0 und die oberen größer als 0, also die Stufen. Und so habe ich die Straßenlayer gesplittet in zwei Layer. Und wenn man die Symbologie anschaut, kann man mit kategorisiert, aber besser mit Label Rules arbeiten. Und die kann man dann auch jeweils wieder verfeinern, die Label Rules. Das ist auch notwendig, weil die Symbol-Levels kann man nicht datendefiniert steuern. Das muss man eigentlich über Kategorien oder Rules machen. Es wäre auch noch schön, wenn man das datendefiniert könnte, die Symbol-Levels. Geht aber noch nicht. Also man sieht jetzt hier wieder so eine, zum Beispiel eine Galerie, die besteht hier aus einer dicken schwarzen, dünneren orangen Linie und einer Markerlinie, die dann da über die so diese Querstriche macht. Und wenn man in die Symbol-Levels geht, hat man hier recht viele Kombinationen. Es wird dann auch komplex. Stufe, also man muss nicht, man kann auch so, man kann so, ich habe immer so 10er-Stufen gemacht, dass ich noch Spielraum habe, falls irgendeine Stufe dazwischen hinzukommt, oder? Weil es gibt wie Stufen der Zeichnungsreihenfolge mit den Brücken unter und überall, und es gibt noch zusätzlich Stufen der Symbol-Levels oder wie die Linien gegenseitig gezeichnet werden müssen. Und da sieht man zum Beispiel die Galerie Autostraße ist da auf Level 30, 32 und 35. Ja. Das ist Fleißarbeit, das muss man mal definieren. Aber das Schöne ist, ich kann das dann auf jedes Kartenblatt von Swisstopo halt anwenden, weil die Datenstruktur gleich ist, oder? Ja. Dann, was ist da noch interessant? Genau diese Textfreistellungen, das geht über Layer-Masken. Wenn man hier sieht, da die Höhenlinien sind da unterbrochen. Aber wenn man genau schaut, ist eben nicht einfach weiß hinterlegt, was viele bisher machen mussten, bevor es die Masken gab in Cookies, sondern das ist eigentlich wirklich abmaskiert, automatisch integriert in die Label Engine von Cookies. Ich glaube, das hat man auch schon gesehen bei Klaas oder Matthias, aber wie man das definiert ist, ich zeige es vielleicht am Beispiel der Höhenlinien, weil das weniger komplex ist als bei dem Straßenlayer. Also schauen wir mal den Layer Höhenkurven an. Ich kann es auch da in dem Stil-Feature genau, man definiert eigentlich bei der Beschriftung hier, ob die Maske aktiv ist, einfach Enable Mask. Man definiert die quasi die Strichstärke von der Maske, oder weil das ist wie bei den Beschriftungen einfach, macht es eine dickere Beschriftung eigentlich als Maske, oder? Und das kann man hier in der Größe definieren. Das ist mal der einfachere Teil, und der kompliziertere Teil ist, dass man das bei den Symbollevels wieder definieren muss, welche Symbollevels abmaskiert werden, weil wenn man sich vorstellt, wenn ich einen See habe, der hat vielleicht eine helle Füllung, die will ich nicht maskieren, weil die ist ja hell, da habe ich keine Probleme, aber sie hat vielleicht eine dunkle Umrandung und da will ich nur gezielt die Umrandung maskieren. Und das geht eben mit diesen Masken und Symbolebenen. Ja, und dann hat jeder Layer, der abmaskiert werden soll, hier diesen ABC-Maskenlayer. Und da kann man diese Kombinationen von Quelle und Ziel-Symbolebenen von den Masken definieren. Also hier ist quasi die Quelle, nein, unten ist so, das sind die Maskenquellen von allen Layern, die Masken haben, und auf diese, das ist das Ziel, auf die Zählkurve werden alle diese Masken angewandt. Und man kann sich vorstellen, dass es ja, kann komplex werden, wenn man auf sehr vielen Layer viele Masken hat. Dafür ist man sehr flexibel und kann wirklich gezielt nur gewisse Symbolebenen abmaskieren und andere nicht, oder? Das sieht man hier bei den Beschriftungen, hier kleine Rucke oder da hier bei, oder hier auch wichtig, bei den wenn so Beschriftungen über Gebäude laufen, wie bei Interlaken, dass auch das Gebäude hier abmaskiert wird. Oder bei der Autobahn sieht man, die orange Linie ist hell genug, die maskiere ich nicht, aber die schwarze Linie maskiere ich, oder von der Autobahn. Gibt es da vielleicht gerade noch Fragen zu diesen Masken?
Ja, ja, ich glaube, im Saal gab es schon eine. Wir haben auch zwei online.
Ja, auch wieder sehr spannend. Eine Frage wäre, ob es diese Stildateien dann quasi auch irgendwo zum Nutzen gäbe, dass man quasi die Arbeit gleich nutzen kann an anderer Stelle. Und da habe ich noch gefragt, bei der Maskierung, wenn ich jetzt das Label verschiebe, muss ich Maskierung dann neu rechnen oder hängt die dann mit dran? Weil ich kenne es auch bei Esri noch von früher, nutze ich lange nicht mehr, aber dass man halt die Maskierung immer wieder dann neu generieren muss.
Nein,
also, dass es recht statisch ist dann, wenn ich halt
das... Nein, Label, das ist hier voll dynamisch in der Label Engine. Ja. Muss man nichts aktualisieren von Labelmasken oder so.
Danke.
Aber da können wir vielleicht direkt eine Online-Frage oder eine Anmerkung mit anschließen. Die selektive Maskierung hat leider noch Bugs, Abstürze oder sehr lange Rechenzeiten bei Rasterexport. Hattest du damit Probleme?
Also ich weiß, einen Bug, den es eine Weile gab, war, dass wenn man hier, aber das ist behoben mittlerweile, wenn man hier Symbol kopieren, Copy-Paste macht, hat das irgendwie die IDs nicht unique gemacht und darum ist vieles ins Leere gelaufen von der Maskierung. Ich habe jetzt seit 3.40 oder so behoben oder schon vorher. Beim Export habe ich nicht viel Erfahrung, kann nichts dazu sagen. Aber mittlerweile läuft es recht gut, kann ich so.
Dann haben wir noch.
Es ist schon so, dass es. Das hat sich über etliche Jahre entwickelt und am Anfang war das Feature da, aber kaum jemand hat es genutzt, oder? Weil es nicht bekannt war. Jetzt, wo es bekannter ist, kommen langsam die Rückmeldungen, wo halt Probleme sind, oder? Darum hat sich das über etliche Jahre halt entwickelt. Ja.
Dann gibt es noch eine allgemeine Frage, die jetzt, weil du so oft SwissTopo erwähnt hast und Open Data. Arbeitet dieses SwissTopo in der Kartografie generell nur noch mit QGIS?
Nein.
Und wie sieht das dann da bei Printprodukten aus, wegen Open Data?
Nein, der Datensatz, der kommt aus Esri hier. Also wird aus Esri. Aber ich denke, die Entscheidung für Esri, die fiel halt vor, weiß nicht, 15, 20 Jahren, und da war QGIS keine valide Option für die Kartenproduktion. Ich denke, mittlerweile ist es das schon, und man muss auch sehen, dass SwissTopo Millionen investiert hat in die Weiterentwicklung von Esri. Also es ist wirklich ein zweistelliger Millionenbetrag. Also. Plus noch zu den Lizenzen, der auch Millionenbeträge sind.
Gut,
Also wenn wir die Beträge hätten für Cookies, wären wir schon deutlich besser.
Hast du noch ein Beispiel für die letzten 5 Minuten?
Ja. Vielleicht etwas, was ich noch zeigen will, sind hier solche Punktmusterfüllungen. Ja, gehen wir da in die... Muss ich mal schauen, welche Layer das überhaupt ist. Nutzungsareal. Wo ist der? Nein, genau. Was da vielleicht spannend ist, ist diese Punktmusterfüllungen. Das sind so Point Pattern Fills. Da gibt es so Optionen, die nicht so bekannt sind, dass diese Symbole Clip to Shape scharf abgeklippt werden, auch Teilsymbole oder kein Clipping, dann laufen sie über den Rand drüber raus oder dass der Marker komplett innerhalb vom Shape gezeichnet werden kann oder nur der Zentroid vom Marker im Shape sein muss, also in dem Polygon. Das ist vielleicht noch echt spannend. Natürlich kann ich da die Abstände kontrollieren, auch Winkel könnte es auch entlang der längsten Kante ausrichten, diese Füllungen. Ja. Ein anderes Beispiel, das noch interessant ist für Gebäudeschraffuren. Ja. Hier hat es so Schraffuren und da ist gewünscht, dass sich die immer im 45 Grad zur längsten Achse des Gebäudes ausrichtet, automatisch oder. Und das kann ich auch zeigen, wie das geht. Das sind die Treibhaus, das ist, glaube ich, genau. Da gibt es die, bei der Rotation kann ich eine datendefinierte Besteuerung definieren. Und die Formel dahinter ist einfach Main Angle Geometry. Da muss ich 90 minus, weil es irgendwie das eine von 0 so und das andere von Nord so berechnet wird. Und noch den 45-Grad-Winkel dazu. Natürlich kann ich das noch reduzieren, den Ausdruck, die 45 bei den 90 noch einrechnen. Aber, ja. Und dann wird die Schraffur automatisch immer um 45 Grad zur längsten Kante gedreht. Ja. Ist auch noch so ein interessantes Feature. Das vielleicht. Und das muss ich unbedingt noch zeigen, Entschuldigung.
Also generell können wir ein bisschen länger machen, weil wir vor den anderen Sessions aufhören. Ich weiß nicht, wer von euch noch vielleicht einen anderen Vortrag will. Ansonsten können wir tatsächlich auch noch ein Stück weitermachen.
Nein, was ich noch zeigen wollte, ist strichlierte Linien. Da gibt es auch Finessen. Es gibt da bei den Wegen, die strichliert sind, die gibt es eine Option, die auch nicht so bekannt ist. Align Dash Pattern to Line Lengths, das heißt, dass es immer mit einem ganzen Strich beginnt und aufhört und dann werden die Striche verteilt entlang der Linie, dass es gleichmäßig verteilt ist. Und das andere ist Tweak Dash Patterns at Sharp Corners, damit eben so bei so Switchbacks oder bei so, wie sagt man auf Deutsch, die Serpentinen, genau, dass es da nie zu einem Dash kommt, oder? Also wenn der Winkel scharf genug ist, dann macht er immer einen längeren Dash und verteilt zwischen den verbleibenden Strecken dann wieder die Dash-Patterns.
Ja, ja. Ich glaube, wir haben direkt dazu eine Frage.
Ja.
Andreas?
Ja. Ach so, nee, dazu nicht, das ist eher eine generelle Frage. Ich stelle sie trotzdem mal kurz, also sehr beeindruckend. Ich habe mich gefragt, kann man die Projekte irgendwo sich runterladen, einsehen? Weil ich finde das so didaktisch sehr spannend. Also vielleicht auch das, was zum Beispiel Matthias auch gestern gezeigt hat. Gibt es vielleicht sogar so eine Art zentrales Hub irgendwie, wo man so QGIS-Projekte, die ein bisschen komplexer sind, auch mal sich runterladen kann? Weil ich finde das halt schon ein super Showcase eigentlich. Ne? Also das jetzt offenbar ja hingerotzt, Zitat Ende. Ne?
Ja. Ich würde mir ja, ich habe wirklich irgendwie ein paar sehen, Tage vor der Voskis begonnen damit und darum ja. Ist es nicht fertig und nicht schön. Oder?
Ja, aber generell meine ich so, ne? Also sozusagen als Showcase auch für QGIS. Ne? Ich finde das total beeindruckend und ich fände es auch einfach mal interessant, weil ich persönlich würde sowas nie hinbekommen. Ich bin jetzt auch kein Kartografen, ich mache nur so Datenansichtssachen. Ne? Aber ich glaube, für Leute, die einsteigen, wäre es wahnsinnig wertvoll, auch sich so mal wirklich komplexere Projektdateien auch irgendwo runterladen zu können und die sich einfach mal im Detail anzuschauen.
Also die Stile kann ich gern später teilen, das am besten mich mal kontaktieren, wenn ihr sie haben wollt. Oder ich kann sie auch über die Cookies User Gruppe Schweiz auf der Homepage publizieren, das ist vielleicht ein guter Ort, weil das ja schweizspezifische Stile sind. Ja. Ja. Meine Adresse ist einfach andreas@cookies.org, also das ist nicht so schwierig zu merken.
Genau, vielleicht jetzt wären wir tatsächlich so am Ende der regulären Zeit. Wollt ihr noch länger? Ich denke, Andreas kann uns noch 1, 2, 3 Dinge zeigen. Ich nehme das Schweigen als Zustimmung und das Kopfnicken.
Also, oder gibt es Fragen? Vielleicht gibt es sehr bessere Fragen.
Ja, zu den Polygonen und zu den gestrichelten Linien, die du gerade erwähnt hast. Ne?
Ja.
Wenn Polygone mit gestrichelten Linien umrandet sind, können angrenzende Strichlungen aufeinander abgestimmt werden? Ich denke mal, wenn sich zwei gestrichelte Polygone treffen, dass man irgendwie sieht, welche Strichlung zu welchem Polygon gehört vielleicht?
Da kenne ich noch nichts, nee. Was man da machen müsste, ist, dass man eine Topologie der Linien macht und die separiert von den...
Das. Und dann noch, QGIS unterstützt bisher nur eine begrenzte Anzahl von CSS-Eigenschaften über die HTML-Formatierung. Gibt es eine Möglichkeit zur doppelten Unterstreichung?
Doppelte Unterstreichung... Ich nehme mal an, wenn die Frage kommt, dass es nicht geht. nee, wahrscheinlich gibt es nicht.
Okay, dann haben wir noch eine hier im Saal. Hier.
Cool, danke. Ich habe eine Frage zu der Topografie, die da drunter liegt. Das ist wahrscheinlich dieses Comp oder so. Wie haben Sie das mit dem Schattenwurf? Ist es einfach ein Hillshade mit multidirektionalem Lichteinfall oder wie haben Sie diesen Schatten und diesen sonnenbestrahlten Hügel, ich sage das ja auch immer so blöd, hinbekommen? Nee, da wo Sie gerade waren,
da
ist so ein quasi, ja oder da, ist es einfach ein normaler Hillshade oder?
Also das ist ein Rasterlayer, den SwissTopo abgibt und das ist, soviel ich weiß, sind das Kens der Reliefschattierung mit Airbrush.
Ah, wow, ja. Okay.
Die Frage nach den Reliefs kam auch online. Wie du die Karte reliefiert hast oder ob du sie so übernommen hast?
Also ich zeige vielleicht den Layer separat, weil das ja anscheinend interessiert. Da ist das Comp, der kombinierte Relief. Der sieht so aus. Das ist wirklich handgemacht, Airbrush. Es braucht eine Weile, bis es hier als... Muss vielleicht den Cookies zeigen, wenn ihr alles ausschaltet. Kann man alle gleichzeitig ausschalten? So. Show hide also. Genau, that's the thing. Der ist wirklich handgemacht. Und das hat so einen Sonnenton drin, das Gelbe, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja. Die Projektion ist hier deutlich schlechter als auf meinem Bildschirm. Aber es gibt eine, ist vielleicht noch interessant, es gibt eine Hill-Shading-Software, Eduard heißt die, nach Eduard Diemhoff benannt, der Kartografie-Professor da aus Zürich. Und die kann solche Stile, handgemachte Airbrush-Stile imitieren. Basierend auf dem Geländemodell, das man hat. Die läuft leider nur auf Mac, die Software.
So, wir haben jetzt noch genau 10 Minuten bis zur Kaffeepause. Vielleicht noch ein Beispiel mit Fragen.
Also ich soll noch was zeigen?
Oder? Noch ein Beispiel zeigen, dann haben wir noch einmal kurz eine Fragerunde und dann sind wir definitiv in der Kaffeepause, in der Frühstückspause.
Ja, was interessiert denn noch? Es gibt so viel. Ich gerade überlegen, was noch spannend wäre.
Hier kommt gerade eine Anmerkung.
Ja.
Komplexere Beschriftung mit HTML.
Ja.
Auszeichnungen und Bilder im Text. Aus deiner Beschreibung des Vortrags. Der dritte Punkt.
Ah ja, da habe ich jetzt leider nichts vorbereitet. Was noch cool ist, also die Labels in Cookies, die können gewisse HTML-Elemente übernehmen, wie zum Beispiel Bold, Italic, Sie können auch Farben definieren innerhalb vom Label. Und was jetzt eben neu ist, man kann auch Images im Label haben. So kann ich zum Beispiel, ich habe mal eine Karte vom, wo wohnt der Bundesrat in der Schweiz gemacht, dann habe ich die Namen beschriftet und ein Foto vom Bundesrat. Ja. Habe ich jetzt nicht dabei, das Beispiel. Das ist, und das Coole ist, das Bild, das folgt dann auch dem Alignment, wenn das Label nach links geht, ist es links aligned oder rechts aligned. Und ja, das ist eigentlich das Coole am HTML-Label. Aber es gehen nicht alle HTML-Elemente und man müsste im Handbuch schauen, was da unterstützt ist. Also was zum Beispiel nicht geht, explizit, was immer wieder gewünscht wird, was noch nicht geht, was anscheinend kompliziert ist zum Umsetzen, sind Tabellen, HTML-Tabellen, das geht explizit nicht. Es gehen Umbrüche gehen, auch mit Abständen und so, aber Tabellen gehen nicht.
Ja. Ja. Hast du noch eine interessante Sache, die du uns zeigen möchtest?
Ja, ich überlege gerade, es gibt viel Spannendes.
Wenn dir jetzt ad hoc nichts einfällt, ich glaube, wir haben sonst auch genug qualmende Köpfe und viel Neues gelernt. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir alle in die Kaffeepause, in die Frühstückspause, wenn doch noch was ist. Ich denke, Andreas ist auch noch heute ansprechbar für Fragen. Applaus